Listen.
Und ja, da kann man sich auch selbst so ein bisschen kontrollieren, finde ich immer. So, dann guck mal, wie du performst mit dem Gewicht, was du eigentlich zum Overload bräuchtest. Und guck mal, wie du performst mit einem Gewicht mit, was weiß ich, 7-8 Kilo weniger einfach. So, und wenn da die Technik dann 100% stimmt, dann finde ich, ist man schon auf einem guten Weg irgendwie. Und da ist der Form-Breakdown in ein oder zwei Reps quasi gar nicht mehr so schlimm. Mhm. So, weil das passiert, wenn man schwer hebt, wenn man schwer beugt, wenn man schwer bencht, da kann ich jede Rep wie die andere aussehen, weil dann geht man irgendwie nicht ans Limit, bin ich der Meinung. So, dann bewegst du dich in einer RPE 5 oder RPE 6, mhm. ja, und manche denken halt, es ist eine RPE 8 und sagen, okay, hier ist der Form-Breakdown, so, jetzt muss ich stoppen, aber...
Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung, und am anderen Ende habe ich den Daniel Kubik wieder im Podcast. Er war schon zweimal am Start, ist quasi ein gern gesehener Gast hier. Für die Zuhörer, die die Podcasts noch nicht gehört haben, die neu dazugekommen sind, Daniel ist Pro Natural Bodybuilder. Er ist auf dem Weg, Physiotherapeut zu werden. Er ist ein sehr, sehr ambitionierter Athlet. Und ja, mittlerweile, wie gesagt, ein gern gesehener Gast hier und jemand, der auch immer gute Perspektiven für den Natural Bodybuilding Sport aufzeigt. Von daher freue ich mich, Daniel wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche Ihnen ein warmes Welcome, Daniel. Cool, dass du wieder am Start bist. Und wie immer, sag ruhig, falls ich wieder was vergessen haben sollte zu deiner Person.
Hi Arne, also ich freue mich auch, dass ich nochmal hier sein darf. Macht ja jedes Mal auch extrem viel Spaß, nochmal eine Runde zu quatschen. Ja, ich denke aber, zu meiner Person hast du mal nichts vergessen. Ich war ja auch schon zweimal da, wer sich vielleicht die Folgen mal anhören möchte, so, falls wir doch was vergessen haben, aber ich denke, hast mich soweit gut vorgestellt.
Ganz, ganz gut getroffen, ne?
Ja. Genau,
also die beiden Folgen, die wir aufgenommen haben, weiß ich auch noch, sind extrem gut angekommen. Von daher, wie gesagt, Leute, schaut einfach gerne nach in der Liste der Podcasts und hört euch die nochmal an. Oder wenn euch das Ganze jetzt, diese Episode gefallen hat, dann im Nachgang natürlich. Ja, Daniel, wir haben ja eben schon mal ein bisschen off-air geschnackt. Im besten Falle würde ich mal sagen, beleuchten wir mal so ein bisschen jetzt die Off-Season, sowohl von dir, vielleicht auch so ein bisschen von mir, so in Wechselwirkung. Ganz simple, stumpfe Frage, wie läuft die Off-Season im Moment bei dir?
Ja, also, ja, sehr stumpf, aber
stumpf ist drum.
Off-Season im Großen und Ganzen läuft sie sehr gut. Ich habe jetzt seit ungefähr einem halben Jahr wirklich das Gefühl, in der Off-Season richtig angekommen zu sein. Also die Wettkampf-Prep aus 2017, die hat sich halt sehr, sehr lange noch hinten rausgezogen, also die Nachwirkungen. Ich denke so, ja, 8 bis 10 Monate bei mir. Einfach aus dem Aspekt heraus glaube ich, dass ich 2 Jahre hintereinander gestartet bin und das wahrscheinlich nicht so das Beste für einen Hormonhaushalt ist. Hat das, denke ich, ein bisschen länger gedauert, aber jetzt wirklich so seit Oktober ungefähr letzten Jahres, geht es mir nochmal ziemlich gut und ich muss sagen, so langsam kommt der Progress richtig rein. Also Gewichte gehen hoch, ich werde schwerer, aber das Körperfett bleibt eigentlich relativ gleich. Also ich musste bisher einen Mini-Cut machen, haben wir sogar zur selben Zeit gemacht, wie ich mich noch erinnern kann.
Ja,
also jetzt seit knapp 1,5 Jahren habe ich einen Mini-Cut von 4 Wochen gemacht und das war es bisher und trotzdem habe ich noch so einen soliden, in Anführungsstrichen, Körperfettanteil von ungefähr 15-16%, schätze ich den derzeit. Und ja, das, obwohl ich deutlich massiver werde. Also würde ich sagen, das sind so Indikatoren, die mir schon zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja.
Also vor allen Dingen die Ratio von Kalorienüberschuss in Monaten zu zum Beispiel zu einem Minicut, das ist ja schon... Ja, bombastisch quasi, ne? Vor allen Dingen, dass das auch so durchgezogen wird halt, ne? Also viele Athleten wären da vielleicht schon früher nervös geworden oder in der Vergangenheit früher nervös geworden aufgrund der Gewichtszunahme und des Körperfetts.
Ja, okay, da muss ich aber auch einen kleinen Shoutout einem Coach geben, ne? Das erste Jahr nach der Prep aufgrund ja, des verschobenen Hormonhaushalts und der Symptome halt, habe ich auch verboten bekommen, quasi einen Minicut zu machen. Mhm. Das war damals so, das weiß ich noch so, ein halbes Jahr nach dem Wettkampf ungefähr, hatte ich so das erste Mal richtig das Bedürfnis, einen Minicut zu machen. Also vorher habe ich mir selbst auch schon gesagt, okay, du machst keinen, das bringt noch nichts, so sei mal vernünftig. So, ja, dann hatte ich nochmal so 10 Kilo gegained ungefähr. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt mache ich einen Minicut. So, aber irgendwie zeitgleich kam das dann, dass ich mit Freddy zusammengearbeitet habe, ihm dann so ein bisschen die Lage erklärt habe und dann hat er gesagt, nee, mach keinen. So, ja, dann hat es das Ganze nochmal 4 Monate gezogen. Also es war jetzt nicht alleine meine Entscheidung, sondern eher so die von Freddy, der mir dann immer wieder gesagt hat, wenn du unbedingt willst und es gar nicht mehr geht von der Optik her, so dass du dich schon schämst, dann darfst du. Ansonsten würde ich dir besten Gewissens raten, mach noch ein bisschen, weil die Form ist noch solide. Mhm. Und ja, dann war ich dann irgendwann über 90 Kilo und dann haben wir dann mal gesagt, okay, jetzt holen wir mal 4 Kilo runter und dann, ja, seitdem läuft es halt nochmal.
Ja, interessant.
Und jetzt bin ich auch irgendwie ja, wieder in einem Körperfettanteil, der nicht annähernd so war wie vorher.
Ja, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen, warum vielleicht noch ein paar Augen vom Coach vielleicht ganz hilfreich sind, um vielleicht wirklich, wirklich Fortschritte in diesem Sport zu machen. Aber vorher vielleicht nochmal, wenn wir jetzt von der Off-Season reden oder der Improvement-Season, worin soll das Ganze denn münden? Hatten wir, glaube ich, zwar auch schon mal in einem Podcast besprochen, aber um es nochmal aktuell zu sagen, wo geht die Reise hin? Für welchen Wettkampf, mit welcher Zielsetzung?
Also vorerst ist mal geplant, 2020 nochmal zu starten. Persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch so ein bisschen am Struggeln mit mir selbst, ob ich 2020 schon bereit bin und ob ich 2020 nochmal so das Ganze, den ganzen Prozess so auf mich nehmen will oder ob ich dann doch noch ein Jahr warte. Also ich habe direkt nach meinem Wettkampf 2017 gesagt, okay, 2019, so 2 Jahre, dann geht es nochmal los, aber da hatte ich ja ziemlich Probleme mit einer Verletzung. Und das hat mich dann, denke ich, auch nochmal etwas Zeit gekostet. So habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich mache es 2020. Da dachte ich auch so, okay, 3 Jahre, das wird auf jeden Fall genug sein, um nochmal eine gute Platzierung irgendwo abzuholen. So, ja, dann für mich selbst habe ich dann so ein Ausschlussverfahren gemacht. Wo starte ich nochmal? Wo soll die Reise hingehen? Jo, dann ANBF ist jetzt für mich raus. So, einfach, wie gesagt, weil ich da halt den Gesamtsieg gemacht habe, so, und das weiß ich nicht, finde ich dann irgendwie nicht mehr richtig, da nochmal zu starten, obwohl man den Titel ja quasi verteidigen kann, aber jo, ist ja auch 800 Kilometer entfernt, ist jetzt nicht so meine Ambition.
Da ist ein Häkchen hinter. Das.
Ja, ja, ich hätte auch damals damit gerechnet, aber so, ich finde den Wettkampf irgendwie sympathisch, also ich persönlich kann es jedem empfehlen, dort mal zu starten, weil es einfach sehr harmonisch alles ist, zwar nicht ganz so organisiert wie die GmbF, aber ist trotzdem eigentlich ein schöner Wettkampf. Also war für mich auch beim ersten Mal im 2016, 2017 dann nochmal. Und ich habe auch das Gefühl, die verbessern sich von Jahr zu Jahr. Und wie gesagt, man hat trotzdem eine Chance, einen Broker zu holen. Deswegen, allein deswegen lohnt es sich eigentlich schon.
Ja, und halt ein sinnvoller Wettkampf, wenn man halt eh sowieso in Shape ist, dann ist das natürlich, bietet sich das ja an halt, ne?
Auf jeden Fall. Jo, dann steht halt noch zur Debatte, ob es eine GMBB Pro gibt nochmal. Also der Profi-Wettkampf der GmbF, wo die ganzen Sieger starten dürfen. Das würde ich dann auf jeden Fall anpeilen. Optional bin ich halt am Überlegen, die GmbF nochmal mitzumachen. Aber das ist halt auch fraglich, ne? Also für mich selbst ist es eigentlich nicht fraglich, weil im Endeffekt, wenn du da hingehst, dann verteidigst du deinen Titel. So, du hast schon mal was gewonnen. So, ich wurde ja nur Dritter. So, aber du könntest hingehen und deinen Titel versuchen zu verteidigen oder sogar den Gesamtsieg zu holen, weil man weiß ja nie, wer da kommt. So, es kann immer irgendjemand kommen, der viel besser, viel stärker ist. Es können auch 3, 4 kommen in deiner Klasse und dann wirst du auf einmal nur Vierter. Kann passieren. Aber ja, ich kann halt auch die Denkweise anderer Leute verstehen, die sagen, okay, du bist jetzt schon Profi, so warum startest du dann nochmal und nimmst jemand anderem die Chance, Profi zu werden? So, da bin ich mit mir auch selbst so ein bisschen im Gewissenskonflikt und wie ich das Ganze halt sehe. Deswegen lasse ich den Wettkampf erstmal eigentlich so außer Acht. Und dann hätte ich noch so zwei Wettkämpfe, die mich eigentlich interessieren würden. Das ist auf jeden Fall die BNBF in England. Es sind ja mehrere Wettkämpfe dort, die an die BNBF angeschlossen sind. Ich glaube, das ist einmal in Schottland, einmal in Manchester und so weiter und so fort. Das sind auf jeden Fall mehrere. Und dann natürlich als Oberziel die WMBF, nee, Quatsch, die DFAC, World Championship halt, ne, bei den Pros. Ja, lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich halt bei der WMBF starten. Ne, weil ich finde, da ist einfach das Niveau am höchsten. So, selbst wenn ich da nicht eine Top-Platzierung bekommen würde, wäre es mir aber irgendwie die größte Ehre, so bei der WMBF auf der Pro-Stage zu stehen irgendwie.
Weil man da wahrscheinlich auch am ehesten weiß, wo man wirklich steht. Halt, ne, im weltweiten Vergleich.
Genau. Ja. Und weil ich halt auch das Gefühl habe, also ich bei der WMBF habe ich so es noch nicht gesehen, aber bei der DFAC habe ich das Gefühl, da die an die BNBF angeschlossen ist, dass da immer so ein bisschen Politik auch mitspielt. Weil soweit ich mich entsinnen kann, sind in letzter Zeit eigentlich immer die BNBF-Athleten auch Sieger geworden. Sowohl Amateur als auch Profis. Und das ist so, jo, wenn man dann schon hingeht und weiß, okay, das macht irgendwie eine komische Stimmung. Und ich finde, bei der WMBF war es bisher nicht so. Weil die auch einfach eine größere Nation Spannweite haben, sage ich mal.
Das ist übergeordneter. Und welcher Wettkampf wäre das? WNBF 220? Gibt es da schon?
Da muss ich mich mal noch informieren. Okay. Also die eine Möglichkeit wäre halt vielleicht bei der WMBF da Amateur zu starten auf der Weltmeisterschaft. Was denke ich auch in Ordnung wäre, auch als Pro, weil es ist halt immer noch eine Weltmeisterschaft so. Und als Debüt denke ich, das ist auf jeden Fall mit einem gewissen vereinbar, weil ich glaube auch nicht, dass man da so gut abschneidet. Und ansonsten könnte man sich halt über die WMBF Germany, hat ja ein neuer Verband, glaube ich, aufgemacht hier, könnte man sich mal versuchen. Ich glaube, in der Schweiz darf man nicht starten über die SMBF. Oder wenn man halt in den Staaten schon ist, dass man da versucht, irgendwie eine Woche vorher einen Wettkampf zu gewinnen und dann, aber das ist halt sehr risikobehaftet, ne? So, ich weiß nicht, ob es das wert wäre.
Ja, vor allen Dingen ist es wahrscheinlich sehr stressig halt, ne? Also das wird sich, dass sich das gut ausgeht mit der Form und allem drum und dran und hätte, wäre, wenn und unter Umständen, das ist natürlich immer so eine Sache, gerade wenn man halt irgendwo ist, wo man halt nicht in seinen gewohnten Umständen ist, ne? Und das ganze Lebensumfeld doch ein anderes ist, was halt in Amerika doch schon ist. Also, okay. Also wie man hört, hast du da viele Optionen.
Jo, also ich denke, es läuft drauf hinaus, wenn sich es anbietet, zwei Wettkämpfe in Deutschland zu machen, das wäre dann einfach die WMBF Germany, einfach um zu versuchen, irgendwie sich vielleicht die ProGuard ergattern zu können für die WMBF, auch wenn die Gegner da halt monströs sind, was man so letztes Jahr gesehen hat. Ja, die GMBB Pro, wenn es eine geben wird, und die DFAC Weltmeisterschaft. So, das wäre so der grobe Plan, wenn alle Wettkämpfe so stattfinden und das zeitlich halt nicht irgendwie übereinander schießt.
Und nicht zu weit auseinander ist.
Ja, genau. Also innerhalb von vier Wochen soll das eigentlich alles abgehandelt sein. Weil ansonsten wird's eklig.
Glaube ich. Ja, okay, aber das sind ja ambitionierte Pläne. Und 2020 ist ja quasi schon right around the corner. Wenn man den Sport hier sich anguckt halt, dann ist da ja quasi schon übermorgen, da wäre dann die Prep sozusagen, die anfängt. Um es mal voll zu übertreiben halt, ne?
Ja, es ist schon gruselig, ne? So ein bisschen. Also am Anfang denkt man, oh, ich will wieder, obwohl es so schlimm war. So, aber jetzt im Moment muss ich echt sagen, wenn ich mich 2020 nicht bereit fühle für die Wettkämpfe, weil das sind ja halt auch keine kleinen Wettkämpfe mehr und ich probiere mich da ja ranzutasten, so, dann starte ich auch 2020 noch nicht. Also so, egal wie ich das überall schon angekündigt habe, aber wenn ich mich selbst nicht bereit fühle, so dann. Ja, dann war das in der Vergangenheit mein Fehler, dass ich es vielleicht angekündigt habe, aber es bringt auch nichts, so wie ein halbgehängter Athlet sich da irgendwie drauf vorzubereiten und noch Angst vor Wettkämpfen zu haben.
Ja, und also es ist, wie du schon gesagt hast, selbst wenn man es halt schon ausgesprochen hat, heißt ja nicht, dass man seine Meinung revidieren kann. Das entscheidet man ja eh am Endeffekt für sich selbst und den Sport macht man für sich selbst. Am Ende stehst du gegen dich selbst, gegen dein voriges alter Ego auf der Bühne. Und von daher sollte das ja auch relativ egal sein. Und wenn du sowieso sagst, du hast jetzt das Gefühl, dass du seit Oktober so richtig Momentum aufbaust, ich bin gespannt, ich werde es beobachten. Also das ist ja noch viel Potenzial dann anscheinend so.
Ja, es ist ja auch noch ein bisschen was an Zeit. Also ein Jahr bleibt ja auf jeden Fall noch. Ein Jahr ist ja schon lange. So, vielleicht sagt man auch irgendwann, okay, man hat keinen Bock mehr auf die Offseason, das Essen kommt irgendwie nicht mehr rein oder man hat keine Lust mehr, so schwer zu sein. Das gibt's ja auch immer mal wieder.
Ja.
Oder einfach mal für sich selbst zu sehen, was ist überhaupt drunter und wie hat sich das Ganze entwickelt. Also es gibt ja auch schon viele Aspekte jetzt außer dem Wohlfühlfaktor, die dir sagen können, okay, es wird mal nochmal Zeit für eine längere Diät. Mhm. So, weil wie gesagt, jetzt 4 Wochen Mini-Cut bisher, das ist ja jetzt noch nicht so die Welt.
Gar nichts, also das ist Wahnsinn.
Ja.
Das ist. Aber du hast noch keine Symptome, dass du sagst, Essen ist zwar cool, aber so, ist halt nicht mehr so geil, gar nicht.
Die werden auch nicht kommen.
er glaubt fest daran.
Die hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich war echt schon fett. Also das. Ich glaube nicht, dass das kommt irgendwann noch.
Aber geil, ist
das doch genauso, oder?
Nee, also tatsächlich habe ich mittlerweile den Status erreicht, von dem du jetzt auch sagst, hätte ich nie gedacht, dass ich schon Tage habe, wo ich sage, so, okay, ich kriege lieber nochmal eine Mahlzeit mehr rein am Tag, damit ich abends halt nicht irgendwie so dann da sitze und sage, so, ich muss ja noch. So, tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das schon ab und an der Fall ist, dass man sagt, okay, was mache ich jetzt noch? Okay, vielleicht dann noch ein Eis und irgendwie, weiß was ich, 2, 3 Toasts, die halt schnell gemacht sind so. Ne? Da wird dann der Faktor, wird man halt faul so. Und so, wo kriege ich halt genügend Kalorien in der Makroverteilung rein, die ich so haben möchte? Und dann rein damit und Ende. Und dann will ich auch ins Bett so. Das ist tatsächlich
schon okay, aber ich bin sogar immer noch an dem Status, dass ich zum Beispiel mir auch abends nicht irgendwie eine Schüssel Cornflakes reinfahren kann, weil ich finde, die haben zu viel Kalorien.
So ja, dann bist du ja, du bist so in einem guten Milieu von allen Faktoren, das ist ja Wahnsinn. Das ist hammergeil. Wahnsinn.
Ja, es geht. Dafür stelle ich mir abends schon vor, was ich nächsten Tag essen werde.
So, also, ja, aber das ist doch geil. Das ist doch, also auf der einen Seite, klar sind das alles noch so Sachen, wo man sagt, so muss das denn sein? Aber wenn man das halt noch ausschleichen lassen kann und für sich nutzen kann, ne, so Thema hedonische Treppe etc., ist das doch Wahnsinn, ist das doch geil.
Das ist top. Vor allem irgendwie freut mich das halt auch. Ne? Manche würden es eher als Essstörung so, ich finde es halt ein Teil vom Sport, weil das ist einfach geil. So, du trainierst, also ich trainiere immer abends so, und dann komme ich heim und weiß direkt, okay, da wartet irgendwas Geiles auf mich. So. Also mich freut das immer. So, und ich sehe das auch nicht als Essstörung an oder so, weil es gehört einfach irgendwie dazu mittlerweile. Es ist einfach schön. So. Und ich freue mich auch morgens an meinem Eiweißshake und Obst, jeden Tag. So. Und mittags an meinem Reis, Hähnchen und Brokkoli freue ich mich auch. So. Also, keine Ahnung. Ich finde es einfach, es ist halt ein Teil vom Sport und es ist auch so ein halber Grund, warum mir das so Spaß macht, weil es einfach Sachen reinzufitten und irgendwie andere Leute gucken und denken so, wie kann der noch so aussehen?
Mhm.
So, weißt du, irgendwie ein Teil der Gesellschaft zu sein und trotzdem irgendwie sein eigenes Ding in Bezug auf Bodybuilding zu machen. So, das macht mir eigentlich schon Spaß.
Genau, und das ist ja auch etwas, was man sich schwer erarbeitet hat halt, ne? Und das kommt ja nicht umsonst, ne? Also wenn schon das so halt so Thema halt Essstörung oder es gibt natürlich auch Phasen, wo man das dann halt nicht so leicht hat. Das ist halt der Preis oder das, was man dafür bekommen hat, das Geschenk halt, ne? Dass man das alles so machen kann, weil man die Erfahrungswerte gesammelt hat und das Wissen darum hat, wie es für einen funktioniert und es geht im Sport halt noch voran halt, ne?
Ja.
Finde ich, ist ja auch immer so eine Diskussion, die jetzt immer so ein bisschen mehr aufkommt. Dieser Optimierungswahn aus meiner Sicht so ein bisschen so ein Trend in unserer kleinen Nische erfährt, ne? Also Thema. Ja. Nun doch nochmal ums Training herum die Ernährung nochmal perfekt optimieren.
Die
Glukosewerte irgendwie messen und so weiter. Also, das ist halt schon krass. Ne?
Ja, da hattest du ja den Podcast mit dem Dr. Frank-Holger Acker gemacht, den ich so geil fand.
Ja.
Ja, ich habe den gehört und ich dachte nur so, oh, Word. Ne?
Also ich
finde es halt die immer MPS so, und so, wow.
Genau, also, kann sich halt in die Kleinigkeiten verlieren, ne?
Ja, du und ich, wir sind ja beide eigentlich so Personen, die das Ganze so noch unterstützen, ne? Oder halt auch wissen, so, dass es wahrscheinlich so gut tut, ab und zu mal so die MPS zu hitten. Mhm. Und vielleicht auch jetzt nicht nur einmal am Tag zu essen, ja, aber jo. Mittlerweile wird das Ganze halt so dargestellt, als ob man 6-mal am Tag irgendwie so die MPS hitten soll. So. Und ich wette, es gibt Leute da draußen, die stellen sich einen Wecker irgendwie früher, dass sie das noch einmal mehr machen können.
Ja, so, das weißt ist du, halt da, immer der da, schmale da, da Grat so zwischen... Was heißt der schmale Grat halt, ne? Also wirklich die Menschen, die halt vermeintlich, also ich sehe das halt quasi immer so, oder bei vielen, die halt vielleicht genetisch glauben, nicht so bevorzugt gewesen zu sein für diesen Sport, die dann natürlich mit jedem kleinsten Prozentpunkt halt natürlich auch versuchen, da irgendwie aufzuholen, was ich auch bemerkenswert finde, halt diesen Antrieb. So, ich sehe mich selbst als eine Person, die es jetzt fürs Bodybuilding nicht gerade gemacht ist, so von meinen Hebeln und etc. Also ich finde es bemerkenswert, wenn Menschen das machen und so einen Antrieb haben. Aber ich sehe halt immer so im Großen und Ganzen, so die Lebensqualität sinkt dann doch eher. Und das ist aus meiner Sicht auch immer etwas, was du natürlich bei Athleten siehst, die so aus meiner Sicht vielleicht so zwischen, weiß ich nicht, 16 und 26 sind, die halt noch kein Lebensumfeld haben, das sie dazu auffordert, das ein bisschen optimierter zu machen. Sprich, vielleicht eine Freundin, vielleicht Familie, einen Job, der irgendwie mehr in Anspruch nimmt an Zeit, wo man dann irgendwie merkt, ich will das alles unter einen Hut kriegen und überall ganz guten Fortschritt machen. Es gibt natürlich immer Zeitfenster im Leben, wo man straight Bodybuilding leben kann. So, und das finde ich auch geil. Das habe ich früher auch gemacht. Das ist aber nichts, was du bis du Pro bist oder irgendwann Weltmeister bist mit 40 so. Das wirst du das nicht durchziehen. Das wirst du nicht machen.
Nee.
Also nee. Die wenigsten.
Bin ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen weg davon. Also ich ziehe mein Training so durch, wie es auf dem Plan steht, das immer. Aber wenn ich jetzt 3-mal am Tag eine Proteinmahlzeit esse oder 4-mal, das ist mir eigentlich egal. Also ganz ehrlich, so irgendwo, ich weiß nur, ich habe auch das Thema mal mit Patrick MPS so, dann hatten wir eine längere Autofahrt, da haben wir das Ganze auch mal so auseinandergenommen und er hat gesagt, ganz ehrlich, ich esse über den Tag immer ein bisschen Protein, so, dann gehe ich trainieren und dann esse ich alles. So, fertig. Macht er hat noch keinen richtigen Beweis, dass die MPS funktioniert und das ist auch bis heute so. Also mir ist jetzt auch keine Studie irgendwie bewusst, die 100% aussagekräftig ist, dass man 4-mal am Tag irgendwie die MPS hitten soll. Also kannst du eine? Ich weiß es nicht.
Nichts, wo man dann so sagen würde, das ist halt so
nichts Handfestes.
Komplett eindeutig. So, das ist so, ne? Ja, also das wirst du in den Studienlagen ja sowieso nie finden, aber nichts, wo man so sagt, so, das ist halt wirklich ein Konsens. So, da kann man sagen, das ist definitiv so. Und das ist ja allgemein, was ich halt auch immer interessant finde. Selbst den Hypertrophie-Stimulus an sich, den haben wir ja auch noch nicht komplett verstanden oder können halt auch nicht sagen, es ist definitiv dies, es ist definitiv das, es ist definitiv dies nicht. Es gibt halt viele Indikatoren, aber ja, also deswegen bin ich halt immer so ein Freund, die Wissenschaft nutzen. Aber das ist auch etwas, was ich jetzt über viele Podcasts halt bei ganz vielen Gästen gefragt habe, ist halt so meine Observation dessen, dass halt die Naturalathleten, die halt wirklich, wirklich massiv sind, wie gesagt, immer Phasen hatten, wo sie A, mit hohen Intensitäten, absoluten, also Gewichten trainiert haben und auch ihr Körpergewicht mal deutlich höher gefahren haben halt so, ne? Das sind halt auch mal so interessante Sachen, die jetzt nicht wissenschaftlich eine Basis haben, aber natürlich etwas, was man beobachten kann über mehrere Jahrzehnte.
Ja.
Da wären wir jetzt wieder beim Thema Progress, was auch so ein bisschen heute so das ist, worüber wir quasi reden wollten. Wir werden weiter beobachten, wo du dann nun starten wirst, wo dann der Weltmeistertitel geholt wird, irgendwann in naher Zukunft. Ja, aber wir auch keinen Druck aufbauen hier.
Genau.
Überhaupt
kein. Aber bevor wir jetzt hier weiter zum Progress gehen, wollten wir ja dich auch noch ein bisschen mit einbeziehen, ne? Mhm. Was sind denn deine Pläne? Du hast ja vor, jetzt glaube ich, von Physik zu Bodybuilding zu wechseln.
Genau.
den Schritt zu wagen.
Den Schritt zu wagen, haben wir auch schon ein bisschen off-air drüber geredet, dass das vielleicht tatsächlich für viele Leute vielleicht ein Schritt ist oder ein Schritt ist, den sie vielleicht nicht gehen. Genau, also ich habe tatsächlich auch sogar das Gefühl, dass viele es gar nicht mitbekommen haben, obwohl sie den Podcast immer hören, obwohl ich es, glaube ich, bei Instagram das ein oder andere Mal angekündigt habe. Also mein Ziel ist definitiv 2021 im Bodybuilding zu starten, nicht Men's Physik, wie ich das 2015 schon mal gemacht habe. Und da ganz klar einfach unter der Prämisse, mir selbst Druck zu machen. Druck in dem Sinne, dass ich halt, wie ich mich einschätzen würde, kann man immer schlecht, bin ich halt eher auch ein Men's Physik-Athlet von meiner von meiner Körperkomposition, wie sie so natürlich ist. Aber ich will mich da halt nicht selber limitieren. Und ich will mir halt den Druck machen, halt mich so weiterentwickeln zu müssen und auch so trainieren unter Umständen zu müssen und anpassen zu müssen, dass ich halt in der Bodybuilding-Kategorie bestehen kann. Und bestehen heißt halt für mich, dass ich auf die Bühne gehe, dass ich die Saison dann genießen kann und nicht auf die Bühne gehe und sage, ich mache das jetzt, aber ich kann hier eh nichts reißen. So, ne? Das wäre halt so, vor einem Jahr wäre das halt so mein Gedankengang gewesen. Hätte ich gesagt, pff, ganz ehrlich, brauche ich nicht machen. Wenn ich da auf die Bühne gehe, so dann da fehlt einfach so viel Fleisch an den Beinen und auf der Brust und so weiter und so fort. Und für mich ist das halt eine riesen Herausforderung, auch heute noch. Also wenn ich dran denke, dann das habe ich schon so ein bisschen flattern. So, ne? Das ist schon eine andere Kategorie. Vor allen Dingen, wenn man letztes Jahr das Starterfeld in allen Klassen gesehen hat, dann ist das halt, wenn ich jetzt dran denke, dass das in 2 Jahren sich potenziell vielleicht nochmal so weiterentwickelt, dann ja, ist das Wahnsinn, was da losgeht.
Obwohl ich auch, finde ich, sagen muss, dass die bei dem Starterfeld die ersten 4, sage ich mal, die ersten 4 aus jeder Klasse, die heben sich schon irgendwie deutlich von den anderen ab. Also ich finde auch alles drunter, die allgemein, die Teilnehmer sind alle gut. Also da gibt es gar nichts. Ja, das Starterfeld, das wird immer besser. Aber die ersten 3, 4, manchmal sind es auch nur 2, die heben sich dann irgendwie deutlich ab, auch einfach durch die Genetik. Aber ich sag mal, in den restlichen Rängen hat man auch die Chance, einfach nur durch harte Arbeit und eine gute Shape, also mit wenig Körperfett, da noch was zu reißen, ne? Weil teilweise wirst auch du deine Stärken haben gegenüber anderen, ja, und wenn es dann an Beinen vielleicht ein bisschen fehlt, kannst du das irgendwo anders noch ausgleichen. Und ich glaube einfach, dass, ja, und die Erfahrung so hast du, wo du dran arbeiten musst, wie du es am besten wahrscheinlich ausspielst, jetzt hast du auch noch einen geilen Coach an der Seite und ich denke, da kann man auf jeden Fall dann ein geiles Paket rausholen und, ja, es ist ja nicht gesagt, dass nicht vielleicht auch ein erster Platz oder ein zweiter Platz. Ja, es kann trotzdem sein, weil man weiß nie, wer startet in der Klasse mit. Und du warst jetzt auch schon lange, lange nicht mehr lean. Ne?
Stimmt.
6 Jahre ist halt ein Haufen Zeit und manchmal erscheinen dann doch Dinge so, die man eigentlich gar nicht so erwartet hat. Ne? Also ich würde mich da gar nicht so im Kopf selbst irgendwie limitieren, ja, sondern einfach mal abwarten, was so kommt, weil ich weiß nicht, also jetzt vom Gefühl her habe ich auch, ja, wenn ich jetzt die Bilder von 2017 sehe, ich habe vorgestern oder vor 3 Tagen ein Bild hochgeladen aus der Prep auf Insta, so hat jeder geschrieben, oh, die Form und so, und ich denke mir so, oh Gott, war die Form so gut, ist jetzt nichts mehr gegangen und so, aber wahrscheinlich prep ich das nächste Mal und dann sieht man hier und da doch noch irgendwas, wo man eigentlich nie erwartet hätte, ne?
Genau.
So, und das, nach 6 Jahren bei dir wird das doch schon einige sein.
Ja, also ich bin mir sicher, dass ich ein ganz anderes Bild auf die Bühne bringe.
Auf jeden Fall.
Weil ich auch dazu mal sagen muss, 2015 habe ich keine Prep gemacht. Das wissen die meisten gar nicht. Also jetzt in der Retrospektive habe ich halt 12, 13 Wochen halt wirklich hart diätet und hatte vorher halt vielleicht so 8 Wochen so eine Sommerdiät gemacht und habe mich spontan entschieden zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und ich war halt, für die Men's Physik war die Form in Ordnung, die war wirklich, war gut. Aber fürs Bodybuilding haben mir noch locker 8 bis 12 Wochen Diät gefehlt. Ne? Und das würde diesmal halt auch nochmal ganz, ganz anders aussehen, einfach von der Endhärte. Ne? Da bin ich halt am meisten gespannt drauf und das wird definitiv auch etwas sein, worauf ich dann größten Wert legen werde, was ich auch schon ein bisschen so mit Steve damals in der Konsultation besprochen habe. das, ja. Oder ob er das auch so sieht, ne? dass ich wahrscheinlich eh über die Härte kommen muss, ganz, ganz klar.
Ne? Aber da kommen ja zum Beispiel auch so Athleten wie der Wilhelm Herbel, ich weiß nicht, kennst du den?
Nee, der sagt
der White Genetics auf
Instagram. Ja, klar, natürlich. Der ist das beste Beispiel dafür.
Der hat jetzt auch nicht die krassen runden Schenkel, ne, zum Beispiel. Mhm. Oder die Arme sind schon dick, aber halt, der hat auch überall so Stellen, die einfach, wo er nicht mit Masse punkten kann, aber der kommt halt in so einer Härte, dass man, also ich finde die Form einfach geil. Ja. So andere sagen, oh nee, das nicht unbedingt so mit Bodybuilding, weil die Rundungen halt teilweise fehlen, aber ich finde, der hat so eine geile Härte und der hat Spaß an dem Sport. Du siehst ihn auf der Bühne wirklich mit Leidenschaft posen. So, der liebt das und dann kommt er dahin mit Streifen auf dem Klut, die in Deutschland noch niemand gesehen hat, gefühlt, so. Und dann wird er auch verdient Erster, meiner Meinung nach, in seiner Klasse. So, weil der hat die Diät durchgezogen im Endeffekt. Der kommt mit 4,5% und keine Ahnung, was der da hatte, aber das war halt schon niedrig, ne?
Also was das angeht, ist der da wirklich eine Klasse für sich. Das ist schon...
Ja, und dann finde ich, hat der auch verdient, Erster zu werden. So. Und genauso kann es halt auch bei dünneren Athleten kommen. Also nicht immer der Breiteste gewinnt, sondern der die Diät auch ernst nimmt, ne? Und seine Schwächen vielleicht ausspielt.
Genau. Da bin ich halt gespannt. Und wie gesagt, wie du ja auch schon gesagt hast, also haben auch viele anscheinend gar nicht mitbekommen, dass ich jetzt halt mit Steve Hall von Revive Stronger zusammenarbeite als Coach. Jetzt seit 2 Monaten roundabout. Ist jetzt noch nicht so lang die Zeit, aber hat mir halt auch schon wieder enorm geholfen, mich weniger zu stressen mit meinem Programming. Das war für mich schon ein riesen Unterschied und das Ganze auch perspektivisch so zu planen. Ich wäre halt auch eher immer ein Athlet gewesen, der sich wahrscheinlich zu oft vielleicht mit den Kalorien zu weit zurückgehalten hätte und vielleicht doch nicht, vielleicht doch halbjährlich einen Minicut gemacht hätte. Und da habe ich halt, deswegen habe ich auch mit Steve sozusagen die Konsultation gemacht, weil er halt auch so einen ähnlichen Background hatte, der zu lange zu lean geblieben ist, viel Potenzial aus seiner Sicht auch gelassen hat und jetzt auch so den Weg gefunden hat, dass ja man wirklich einfach mal eine Off-Season wirklich halt auch wirklich strikt machen sollte und auch wirklich schwerer werden sollte. Und von daher kann ich bis jetzt auch nur Gutes berichten. Zusammenarbeit klappt super, hochprofessionell, macht Spaß, immer erreichbar, also ganz klar, da kann ich nichts anderes sagen. Und du arbeitest ja mit dem Freddy zusammen, Frederik Hölzel. Ja. Ich denke mal, das ist, ich glaube, die Ergebnisse sprechen da auch für sich, möchte ich mal fast so sagen. Das ist schon...
Jo, also kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ne? Da gibt es auch gar nicht groß was zu sagen. Jeder, der mich fragt, also ganz klare Empfehlung, Freddy als Coach. So einfach meine persönliche Empfehlung, weil der halt einfach mega schnell ist. So, der ist mega zugänglich für Dinge und so über Wissen etc. braucht man eigentlich bei dem nicht mehr reden.
Top-notch.
Glaube ich. Ich denke, das hat er schon öfter unter Beweis gestellt und das sieht man, denke ich, auch an all seinen Athleten. Der hat ja mittlerweile irgendwie auch gefühlt 10 deutsche Meister oder so, die er coacht. So, weil immer wieder einer da rüberspringt. Ja.
Wahnsinn.
Das ist schon super, vor allem in dem Alter halt, ne?
Wie alt ist er?
Auch noch nicht so alt, ich glaube 23, 24. Ja. Ich weiß nicht, aber dafür brutal.
Genau, und was ich ihm ja auch schon gesagt habe, ich finde es halt sehr, sehr bemerkenswert, dass das, da wird einfach Arbeit reingesteckt, da wird die Arbeit sehr, sehr, sehr gut gemacht, da wird sie am Athleten ausgerichtet und das Ganze findet halt im Hintergrund statt. Und da wird nicht groß Tamtam gemacht und da wird dann nicht Instagram von morgens bis abends gemacht, und sondern da wird einfach die Arbeit reingesteckt und das ist halt die Arbeit. Ne? Das ist ja auch so etwas, was ich aktuell sehe, dass ich halt auch ein bisschen vermehrt weniger über Instagram mache. Also der Podcast, den mache ich, aber ich merke halt so, es ist halt, die Arbeit steckt halt im Athleten, in den Klienten, im Progress dieser, und da muss man halt Arbeit reinstecken und da und das kostet Zeit und das macht man halt auch gerne und finde ich super bemerkenswert, wenn man einfach Ergebnisse produziert und nicht die ganze Zeit sozusagen an der Arbeit, die Arbeit nur propagiert, ne, und sie dann eigentlich, es gibt super viele gute Coaches, Aber einfach erstmal die Arbeit reinstecken, Erfahrung sammeln, Athleten coachen, und das ist halt das Entscheidende, was halt super wichtig ist. Und das ist halt etwas, was ich aus dem Personal Training habe, wenn ich halt Personal Trainer berate. Du kannst alle Ausbildungen machen, du kannst ja jedes Wochenende auf eine andere Conference fahren. Die Erfahrung mit einzelnen Menschen, mit Individuen und das Feedback derer und wie du das umsetzt und anpasst, das ist unbezahlbar, und das macht entsprechend das Ergebnis so gut.
Und deswegen ist, glaube ich, auch der Steve Hall zum Beispiel ein sehr guter Coach, ne? Weil der hat halt auch sehr, sehr viel Coaching-Erfahrung. Ne?
Bestimmt.
So wie ich das mitbekommen habe, ja.
Ja, definitiv. Ja. Also Shoutout an Steve, halt, der wird es zwar nicht hören, weil er kein Deutsch versteht, aber...
Das sind schon Erfahrungswerte, so, die, ja, die sind wichtig. Die sind einfach für einen ambitionierten Athleten ist es wichtig. So, deswegen würde ich auch gar nicht so viel irgendwie auf YouTube und auf Insta, auf das Rumposaune und ja, hier und da noch mehr Informationen und so. Das ist, man kann sich ja einfach irgendwas durchlesen, das dann in dem nächsten Video thematisieren. So, das kann jeder. So im Endeffekt. Aber wenn dich wirklich eine Zeit lang jemand begleitet und der dich weiterbringt, so, das kann nicht mehr jeder.
Ja, also ich finde beides hat seinen Platz, weil man einfach man muss einfach für sich herausfinden, welcher Typ Mensch man ist und wie man Menschen helfen kann. Also die Generation YouTube oder ein Brozap oder wie sie alle heißen, die halt YouTube machen, die haben halt die Fähigkeit als Coach vielen Menschen zu helfen. Das können die, weil die einfach wissen, wie sie Sachen generalisieren können und für viele aufarbeiten können. Und dann gibt es halt Menschen, wie ich mich halt eher kategorisieren würde, ich kann einem einzelnen Menschen enorm gut helfen. Sobald ich aber 10 Menschen helfen soll, im gleichen Thema, dann fail ich einfach. Oder dann mache ich mir zu viele Gedanken, dann dreht sich mein Kopf und passt das für alle und finde ich da eine Schnittmenge. Und da werde ich dann sehr, sehr schlecht drin. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich mit YouTube etc. aufgehört habe.
Aber das genau das Ding halt, da muss man, war vielleicht eben auch ein bisschen falsch gesagt, da muss man das auch ein bisschen unterscheiden, so wenn Brozap oder Misha Janik oder wie auch immer ein Video über ein Thema macht, dann muss man ja auch bedenken, dass halt jeder ein Individuum ist und die können nur die Basics quasi den Leuten mit an die Hand geben in den Videos. So, und wenn dann jemand nicht 100% damit klarkommt, ah ja gut, aber wie soll das dann auch in einem Video für jeden zurechtbasteln? Geht, ne? Das geht nicht. Also was sie machen, das machen sie gut. Da kann man auch gar nichts sagen, weil an die Reichweite, wie du schon gesagt hast, das ist halt auch eine Anforderung. Aber wenn man dann halt spezialisierter irgendwie weiterkommen will, was weiß ich, Ambitionen hat für irgendwas, dann sollte man vielleicht nicht nur Videos gucken aus YouTube, sondern auch sich jemand an die Hand nehmen, der einen dann auf dem Weg begleitet.
Genau, das ist ja dann halt auch immer die Sache, man muss halt wissen, wer sein Publikum ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Also für alle Coaches da draußen oder die Personal Trainer werden wollen, habt erstmal auf dem Zettel, wer ist euer Publikum, wer ist eure Zielgruppe, und dann könnt ihr entsprechend auch perfekt kommunizieren. Na, und wenn es die große Menge ist, also die Allgemeinheit ist, die mit Kraftsport zu tun hat, dann ist es eine allgemeine Empfehlung. Das ist immer schwer, da wirst du immer Leute finden, die das schlecht machen werden, weil es halt nicht individuell ist. Oder ist es halt wirklich bist du halt jemand, der wirklich individuell mit einzelnen Menschen zusammenarbeiten will und die Kleinigkeiten rausarbeiten will und das Gesamtbild Mensch sehen will und dann was draus machen will. Beides hat seinen Platz, weil du wirst halt immer, das große Publikum hat vielleicht gar nicht so ambitionierte Ziele, aber das Individuum an sich, was halt immer ambitionierter wird über die Jahre in dem Sport, er braucht halt wirklich jemand, der halt das on point aufarbeitet und entsprechend beratend zur Seite steht und helfend zur Seite steht. Genau, guck mal, jetzt haben wir schon wieder fast 40 Minuten quasi über dies Thema und jenes am Thema vorbei, aber das glaube ich immer so, wenn wir Podcasts aufnehmen. Aber ich find's cool, mir macht Spaß. Ich glaube, das Publikum findet es eigentlich auch immer ganz, ganz nice.
Das sind halt auch so Themen, ne, die jedem im Kopf rumspielen,
glaube ich. Das sind halt so Sachen, die müssen besprochen werden.
Ganz ein bisschen raus. So, jetzt aber noch mal raus. Ganz kurz. Ja. Was hast du denn für Wettkämpfe angestrebt? Oder hast du nur einen angestrebt?
Ich habe tatsächlich erstmal im Kopf nur die GmbF angestrebt. Wobei ich natürlich auch schon selbst mir gedacht habe, wenn ich dann 2021 starte, dann wird das auch bestimmt eine längere Prep im Vorlauf werden. Und ein Wettkampf wäre eigentlich natürlich definitiv zu schade.
Auf jeden Fall eigentlich.
Und deswegen hab ich ja auch schon gelauscht, als du gesagt hast, okay, ANBF ist immer eine nette Atmosphäre, hört sich gut an. Wäre definitiv auch noch eine Sache, die ich dann wahrscheinlich mitnehmen würde, wenn das wieder auch in diese gleichen Zeitfenster im Herbst wahrscheinlich fallen würde. Und ich glaube aber nicht, dass ich mehr als zwei Wettkämpfe machen würde, jetzt, wenn ich das jetzt so im Kopf durchgehe.
Klangt aber auch.
Glaube ich auch.
Also, glaube ich auch. Ich finde, bin so der Ansicht, höchstens drei. Ich habe es noch nie gemacht, drei. Mhm. Ich habe jetzt zweimal zwei Stück gemacht, aber mindestens zwei. Weil man weiß nie, ob irgendwie an dem Tag X irgendwas schief geht, ne? So, deswegen, und ich finde, da ist man mit zwei einfach auf der sicheren Seite, sodass man für sein Gewissen selbst irgendwie sagen kann, okay, an dem Tag ging vielleicht was schief, aber an dem anderen konnte ich es dann optimieren, habe alles besser gemacht.
Das ist auch ein guter Gedanke, habe ich so auch noch gar nicht drüber nachgedacht.
Und das finde ich wie halt lange machst du Prep und für den einen Tag und dann geht irgendwas schief, was du gar nicht irgendwie im Voraus so auf dem Schirm hattest und dann ärgerst du dich so tot.
Kann ja viel schief gehen halt, ne? Also irgendwie bist du dann doch zu nervös und ziehst dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Wasser oder die Kühe läuft nicht oder irgendwas läuft nicht. Die Farbe sieht auf einmal nicht so aus, wie du dachtest, dass sie aussieht. Das sind halt alles so Sachen. Je öfter du es machst, desto mehr Erfahrungswerte hast du halt, ne? Das ist halt wirklich ein wichtiger Faktor. Und da hast du halt schon einiges auf dem Buckel, auch schon in jungen Jahren. Und das wird halt auch ein riesen Vorteil sein in der Zukunft, aus meiner Sicht.
Ja, das hoffe ich. Ja, vor allem beim letzten Wettkampf. Also, so, ich habe zwar jetzt nur vier Wettkämpfe an sich. Im ersten Jahr waren es halt wirklich immer nur eine Klasse jeweils. Aber so auf den letzten Wettkämpfen, ich glaube, ich habe sechsmal auf der Bühne gestanden. So, jeweils, so war ich bei den Junioren, so dann Junioren-Gesamtsiegerstechen, Männer, wie war das? Ja, dann war ja Prejudging, Finale jeweils, und dann Männer nochmal Gesamtsiegerstechen, dann waren es insgesamt sechsmal, wo man da mit Prejudging, Finale immer wieder auf der Bühne stand, so bei beiden Wettkämpfen. Das kommt einem dann doch irgendwann echt zugute, so vor allem auch für die Kondition, also um das mal zu sehen, wie ist es denn, über eine halbe Stunde mal auf der Bühne zu stehen. Ja, also, das hat sich dann gezogen, weil man war ja als Junior, ist man ja der Erste so quasi, der dran ist, ne? Das war dann, weiß ich noch, auf der GmbF, was glaube ich um 8:30 oder so. Und Gesamtsiegerstechen war dann um 2:30 nachts. Ja, das zieht sich dann halt, ne? Aber ja, macht alles an Erfahrung reicher, wie du schon sagst.
Das ist Cardio. Das ist.
Ja, vor allem die Form über die Zeit zu halten, ist halt schon schwer. Ja. Irgendwie, weil du fühlst Chaos des Todes, ne?
Auf, dann ab, schaufelst du auf, ab.
Ja, katastrophal. Aber ja, war, wie gesagt, eine Erfahrung, die hat auch wahrscheinlich nicht jeder gemacht.
Das garantiert nicht. Also es ist ja eine limitierte Zahl an Menschen, die dann da nochmal auf die Bühne dürfen.
Von daher. Ja, vor allem halt als Junior habe ich halt die Möglichkeit, ne, in zwei Klassen zu starten. Das hat man dann ja ab 21 halt auch nicht mehr. So habe ich ja jetzt auch nicht mehr. So ab jetzt eine Klasse und dann fertig. Kann Fluch oder Segen sein, ne?
Du hast halt mehr Potenzial, in das eine alles reinzustecken, sozusagen. Das ist
hört sich schon an. Und man hat als Junior, ne, wenn man Doppelstart macht, so die Chance, sich zweimal zu präsentieren. Wenn man es einmal verkackt hat, hat man vielleicht dann nochmal die Möglichkeit, sich irgendwie doch nochmal besser zu präsentieren. Ne? Also es hat alles so seine... Ja, aber es ist wie überall halt. Ne?
So haben wir, glaube ich, das Thema Wettkämpfe zukünftig schon mal ordentlich beleuchtet, mit Scheinwerfer quasi, mit Stadionfluglicht beleuchtet. Kommen wir mal so ein bisschen mehr zu der Zeit, die bis dahin noch vonstatten geht. Wir hatten ja so ein bisschen schon mal geschnackt, was so ein interessantes Thema wäre. Und du bist ja aktuell in der Improvement Season gerade dabei, dass du merkst, dass du so vom Progress, wie man es ja im Englischen immer so schön sagt, enorme Fortschritte machst. Wie würdest du überhaupt sozusagen Progress erstmal so ein bisschen definieren für maximale Hypertrophie? Hast du da so eine Definition zur Hand? Rein für dich?
Progress ist, wie ich eigentlich am Anfang schon vom Podcast gesagt habe, in einer gewissen Zeit stärker zu werden und vor allem auch schwerer zu werden und dabei nicht deutlich zu verfetten. Ne? Mhm. Also das ist so meine Definition von Progress, also den man halt auch sichtbar irgendwie an sich selbst beurteilen kann. Ne? Mhm. So zum einen, wenn die Kraftwerte innerhalb, und das finde ich halt wichtig, so dass die Kraftwerte nicht in dem in dem 10RM irgendwie steigen, also sondern auch vielleicht bei den 6er Wiederholungen du stärker wirst, bei den 12er und vielleicht auch bei den 15ern. So, weil wenn du überall über eine gewisse Zeit, natürlich ist es bei den 15er Reps oder so, dauert es ein bisschen länger, bis du da stärker wirst, wie bei einem Mainlift zum Beispiel, den du im 10RM irgendwie immer wieder mal trainierst oder im 8er, weil das sind ja die Hauptübungen, über die du dich eigentlich steigern willst. Also so handhaben wir das. Ich denke, du auch wahrscheinlich ähnlich, oder? Dass du in deinen Mainlifts erstmal priorisiert stärker werden willst, so, und die Secondary Lifts, die kommen dann einfach, nach irgendeiner Zeit ziehen die halt nach, so sage ich mal. Und wenn du dann merkst, okay, nach einem halben Jahr, du hast dich in Kniebeuge von zum Beispiel 120 Kilo auf 10er Reps auf 130 hochgearbeitet und dann beim Beinstrecker bist du auch noch von 70 Kilo bei den 15ern auf vielleicht 80 Kilo bei den 15ern, so, dann kannst du schon davon ausgehen, so dass auf jeden Fall was passiert ist. Mhm. So, das ist so, also ich würde vom Training das Ganze am meisten abhängig machen, weil der Spiegel und Bilder, die es ist oftmals ein Trugschluss, finde ich.
Ist halt oft maskiert halt, ne? Also durch, es gibt so viele maskierende Faktoren halt, das Licht, wie viel Wasser halte ich gerade, welcher Winkel etc. Ist halt sehr, sehr schwer da.
Mit welchem Handy hast du das fotografiert? Da fängt es ja schon an.
Zum Beispiel so. Auch, ja.
Ja, so, genau. Das sind so Dinge, aber ich finde, an der Kraft kann man es natürlich am genauesten ausmachen oder am besten ausmachen, aber so andere Faktoren wie passen die Kleider noch? Ja, was sagt das Spiegelbild, was sagt die Waage auf den Körperfettanteil so im Laufe der Offseason, was gibt es denn noch, alte Vergleichsbilder zählen ja auch dazu und optisch denke ich, man spürt es auch teilweise manchmal, also ich habe auch manchmal das Gefühl, okay, wenn ich hier das Bein mal flexe, so, ich glaube, da ist was gegangen oder so, ich gucke. Ja, man spürt es einfach. Also so bei den Armen zum Beispiel, haben wir jetzt eigentlich nicht priorisiert. Die hängen die ganze Zeit auf 10 Reps rum, 8 bis 10, pro Trizep. Und ich gucke die an und ich denke mir so, warum wachsen die ganze Zeit? So, also ich spüre das Geschicht, irgendwie sind sie dicker, so, es limitiert mich mehr. So, aber ist halt ein geiles Gefühl im Endeffekt. Ja. Aber so das Zusammenspiel der ganzen Komponenten, das macht, denke ich, das genaueste Ergebnis für sich selbst.
Und also was ich auch immer gerne nehme mit Athleten, die halt zum Beispiel mit Gürtel trainieren, bei den Mainlifts, das ist halt auch mal interessant zu sehen, ob, es gibt ja diese Insa-Belts zum Beispiel, wo du die auf verschiedene Stellen stellen kannst, ja, oder wo du den Gürtel dann fixierst. Und das finde ich halt immer interessant, wie lange bleibt der einfach, musst du den nicht umstellen? Ja, oder musst du den irgendwann einen weiterstellen oder zwei weiterstellen? Das ist halt immer sehr, sehr interessant. Und dann, weiß ich nicht, finde ich halt schon, sollte man wahrscheinlich schon überlegen, ob das dann nicht vielleicht die Gaining Rates vielleicht nicht doch zu hoch sind. Das kann man halt auch immer ganz gut nehmen.
Auch ein guter Ansatz, da habe ich aber gar nicht dran gedacht, weil meiner ist seit Prep gleich.
Ja, so ein gutes Zeichen, würde ich mal behaupten.
So wie in der Prep. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der nächsten Prep das Ding enger stellen werde, weil ja.
Also der Gürtel soll enger werden, ganz klar. Also wenn er auch gar nicht enger wird, dann limitierst du dich natürlich enger, auch total. Ne? Also der soll schon enger werden. Ja. Also ich merke das bei mir selber auch gerade. Ich habe das immer noch bei der gleichen Größe. Aber ich muss den schon irgendwie, ich muss schon mehr den intraabdominalen Druck schon vorher irgendwie Bauch einziehen und dann da reinpressen, so, sonst geht der schwerer zu. Genau. Das ist aber auch Ziel der ganzen Geschichte. Aber sonst noch mal zum Thema Progressive Overload ist ja eigentlich dann auch immer so das Thema. Wie gewährleiste ich halt, dass ich die Homöostase entsprechend so störe, dass ich halt wahrscheinlich einen Stimulus habe, der so eine Regeneration erfordert und dann eine Adaption hat, dass ich halt entsprechend wahrscheinlich Hypertrophie generiere halt. Ne? Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Es ist halt, du kannst es halt nie so eindeutig sagen halt. Und da fand ich es halt auch interessant, dass du gesagt hast, dass du so merkst, so die Arme wachsen, obwohl die überhaupt nicht so im Fokus stehen und quasi nebenbei halt mit bearbeitet werden. Und das ist halt auch eine interessante Sache, die ich halt auch selber ganz oft beobachte bei Athleten und auch bei mir selber. Das ist das Gleiche wie bei dir. Die Arme, die laufen so nebenbei mit vielleicht, lass mich lügen, 6, 7 Sätzen pro Woche, wirklich sehr, sehr moderat. Und gefühlt wachsen sie halt trotzdem. Und da sind wir halt wieder beim Thema. Klar muss man, ist so eine Progression in den Loads höchstwahrscheinlich vonnöten, ja. Aber das Thema Trainingsvolumen ist natürlich auch immer ein Faktor, der dann darüber entscheidet, ob das Ganze dann halt auf fruchtbaren Boden fällt. Ja? Genau. Nur weil ich jetzt immer mehr auf die Hantel drauf bringe, heißt es nicht, dass ich dadurch wachse unbedingt. Ja? Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo du ja auch schon im Vorfeld gesagt hast, wo wir vielleicht mal drauf zu sprechen kommen können. Was ist eigentlich reale Progression, wenn man die Loads erhöht? Und wann kann man vielleicht sogar auch als fortgeschrittener Athlet vielleicht mal einen Schritt zurück machen und weiterkommen, rein vom Hypertrophie-Nettoergebnis? Fällt dir da was zu ein?
Ja, das Wichtigste ist natürlich immer die Technik. Mhm. Also meiner Meinung nach, Technik steht an oberster Stelle, dicht gefolgt von der Range of Motion, was aber irgendwie einhergehend ist, so ein bisschen. Ne? Weil mir fällt zum Beispiel auch auf, jetzt in den Mainlifts, die habe ich mittlerweile immer mit Freddy zusammen abgecheckt quasi. Also ich mache einen Lift, ich filme mich dabei und schaue, wie es aussieht. So, und dann lasse ich immer noch mal Freddy drüber schauen. Also oft mal, nicht immer, aber was er noch zu verbessern hat und so. Und mir fällt immer wieder auf, Freddy hat halt immer ein oder zwei Punkte, die ich auf jeden Fall noch verbessern möchte. Also die Lifts an sich sind gut, es ist auch nicht mehr wie beim Anfänger, also man merkt, ich mache die jetzt schon ein paar Jahre, aber natürlich immer, wenn ich stärker werde, ist es halt auch schwerer, nochmal eine saubere Technik reinzubekommen. Also mittlerweile beuge ich quasi mein Gewicht, das ich vor einem halben Jahr gebeugt habe, mit einer fast perfekten Technik, sage ich jetzt einfach mal. Perfekt ist nie was, aber das ist auf jeden Fall so annehmbar. Aber an die Loads, an die ich mich jetzt traue quasi, da hätte ich ja zu der Zeit noch gar nicht gedacht. Und bei denen ist natürlich auch immer in den letzten Reps so ein leichter Technik-Breakdown irgendwie mit drin. Und da kann man sich auch selbst so ein bisschen kontrollieren, finde ich immer. So, dann guck mal, wie du performst mit dem Gewicht, was du eigentlich zum Overload bräuchtest. Und guck mal, wie du performst mit einem Gewicht mit, was weiß ich, 7, 8 Kilo weniger einfach. So, und wenn da die Technik dann 100% stimmt, dann finde ich, ist man schon auf einem guten Weg irgendwie. Und da ist der Form-Breakdown in ein oder zwei Reps quasi gar nicht mehr so schlimm. So, weil das passiert, wenn man schwer hebt, wenn man schwer beugt, wenn man schwer bencht, da kann ich jede Rep wie die andere aussehen, weil dann geht man irgendwie nicht ans Limit, bin ich der Meinung. So, dann bewegst du dich in einer RPI 5 oder RPI 6, ja, und manche denken halt, es ist eine RPI 8 und sagen, okay, hier ist der Form-Breakdown, so, jetzt muss ich stoppen, aber Progressive Overload ist ja auch immer einhergehend mit mehr Gewicht, mit stärker werden. So, das ist ja ein Teil davon. Du musst ja stärker werden, um überhaupt den Progressive Overload zu gewährleisten. So. Und das gehört einfach dazu, sonst würden auch die Powerlifter nicht stärker werden. Ne? So, die können ja bei 200 Kilo auch nicht sagen, oh, meine Form, die war gerade nicht so gut, vielleicht sollte ich nochmal 10 Kilo runterholen, weil ja, so der Winkel war 15 Grad zu wenig und nee. Also ich finde, das gehört ein bisschen dazu, auch ab und zu mal eine relativ, natürlich in Relation eine unsaubere Rap dabei zu haben oder zwei, aber Thema Nummer eins, nicht verletzen dabei und die Form soll trotzdem noch einigermaßen gegeben sein. Ne? Mhm. Es geht jetzt dann nur noch, finde ich, um das effektive Volumen oder es ist schon Junk-Volume, das man da anhäuft. Ne? So Bench-Press nur noch so 10 cm über der Brust abgesetzt zum Beispiel. Oder das würde ich nicht mehr zählen. Aber ja, wenn du dann wirklich am Struggle bist und der Winkel, in dem du die Langhantel dann hoch bewegst, ist nicht mehr ganz optimal, dann ist es so. Aber du wirst stärker so. Und in, wie gesagt, 2, 3 Monaten geht die Rep dann auch genauso, wie du so wolltest.
Genau, und da sollte man so einen gewissen Toleranzrahmen wahren zwischen der 1A perfekten Technik immer von A nach B. Das ist natürlich das, was man anstreben sollte, aber auf dem Weg dahin natürlich an diese Homöostase höher zu stören, muss man natürlich dafür auch natürlich einen höheren Störfaktor setzen. Und da wird man halt in diese Bereiche kommen, wo es halt nicht alles perfekt aussieht, aber trotzdem in dem Bereich bleiben, wo halt keine Verletzungen drohen. Ne? Also deswegen, ist ja immer, trotzdem kann man da wirklich an der Intensität schrauben, aber man ist nie in dem Bereich, wo man sagt, wenn ich jetzt irgendwie kurz unabgelenkt oder abgelenkt bin, dann verletze ich mich. Das sollte halt nie der Fall sein, weil es auch überhaupt nicht vonnöten ist für die Hypertrophie halt. Ne?
Nee, genau. Aber ich sag mal so, wir bewegen uns ja trotzdem dann immer noch in einem in einer RPE oder RER von, was weiß ich, 1 bis 2 und einer RPE von 8 bis 9, so ungefähr. Also es würde ja im Endeffekt noch eine gehen, ja, oder zwei. Aber trotzdem musst du dich ja irgendwie mal rantrauen, auch vielleicht mal einen minimalen Form-Breakdown zu gewährleisten, ja. Was ja nicht gleich heißt, dass du dich verletzen sollst, weil wie gesagt, bei einer, was weiß ich, bei einem High-Bar-Squat zum Beispiel, ja, wenn du dann halt mal um 10 Grad den Oberkörper nach vorne irgendwie beugst, weil es einfach dann doch am untersten Punkt ein Struggle war, hochzukommen, so, dann ist das halt so, ne? Aber das bedeutet ja nicht, dass die Verletzungsgefahr dadurch höher ist, nur du hast halt vielleicht eventuell halt ein bisschen weniger effektives Volumen für einen Quad in dem Moment. Ja, da hast du halt die hintere Kette ein bisschen mehr, aber es ist ja nicht schlimm. Also, weißt du, so, das meine ich ja damit. Also Verletzungsgefahr, die sollte man auf jeden Fall minimieren. Und das soll auch nicht bedeuten, ballert bis zum geht nicht mehr so, dass ihr Verletzungen in Kauf nehmt, sondern einfach auch mal die RPI 9 oder die RPI 8, wirklich eine RPI 8
sein zu lassen, was das halt überhaupt ist, das wäre halt wieder das nächste Thema. Wie sehr kann ich halt wirklich meine Grenzen halt ausloten? Wie sehr komme ich halt wirklich mit diesen relativen Intensitäten, sind die halt wirklich so gewährleistet? Und da gibt es ja tatsächlich interessantes Datenmaterial, dass wir das lange noch nicht ausschöpfen können. Und das aus meiner Sicht auch eine Fähigkeit ist, die man erst im Laufe seiner Trainingskarriere ausbaut, halt wirklich seine Potenziale auszuloten. Das ist auch immer so aus meiner Sicht ein bisschen eine Frage des Umfelds ist. Halt, ne? Also wenn du halt einen Trainingspartner oder ein Trainingsumfeld hast, wo alle sehr intensiv trainieren, dann wirst du aus meiner Sicht auch, genau, das Gym ist halt so, da sieht man das halt, ne? Da werden andere Loads bewegt, weil alle einfach nochmal 20-30% mehr bewegen. Also ob das nun vonnöten ist, richtig ist und wie auch immer, aber man sieht halt, dass das ein Faktor ist, das Umfeld, ganz, ganz wichtig halt. Ne?
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, es geht natürlich darum, irgendwie schon auch die Loads mit Progression zu versehen. Was ich da mal gerne mit einbringe, gerade wenn ich mit Athleten arbeite, ist der Faktor Volumen und dass der in den meisten Fällen von vielen, die schon sagen, sie machen weniger Volumen als früher, weil sie sich diesem Teufelsdreier, wie der Patrick das mal so schön genannt hat, bewusst sind. Trotzdem ist das Volumen, was sie von früher reduziert haben, wahrscheinlich für das, was sie an Progression Loads wollen, immer noch zu viel. Ja, also ich sehe das ganz oft, also auch bei mir selber jetzt, wie ich mit Steve zusammenarbeite, ich habe halt das, was ich tolerieren kann an Push-Volumen für die Brust etc. ist sehr, sehr gering. Also ich kann, wenn ich in der Bench Progress will, dann kann ich vielleicht einen Top-Satz und vielleicht noch zwei Downsets machen und dann bricht das halt komplett ein. Und viele trainieren natürlich irgendwie dann trotzdem 5 Sätze Bench, 6 Sätze Bench, was unter Umständen klappen kann für die Menschen. Ja. In den meisten Fällen wirst du dann aber deine Bench nicht auf 100 Kilo auf Reps kriegen. Also das wird nicht klappen halt. Ne? Da ist halt weniger, dann unter Umständen halt wieder mehr. Ne? Das ist so meine Erkenntnis der letzten Monate.
Ja, wie siehst du denn das mit dem Form Breakdown? Das würde mich auch mal interessieren. Das ist, also wann ist der noch gesund und wann, ja, also in Relation zur RPI gesehen, meine ich jetzt.
Wie weit man das tolerieren sollte, um noch voranzukommen, kommt natürlich immer auf die Übung an, auf die Kraftkurve und etc. Also wo macht es Sinn, den Muskel am meisten zu belasten und wo könnte es vielleicht sogar Sinn machen, einen Teil der Bewegung durch Momentum oder durch eine andere Bewegung eines anderen Körperteils, eines anderen Gelenks eher nochmal in diese Achse zu bekommen. Da gibt es sicherlich Übungen, wo das Sinn macht. Ich bin allerdings trotzdem immer noch ein Freund von, wie du schon selber sagst, Full Range of Motion. Also so ein bisschen sloppy, das toleriere ich schon, auch bei Athleten. Also wenn ich mir Videos von denen anschaue. Aber halt wirklich aus meiner Sicht ist das die letzte Wiederholung. Wenn es dann halt wirklich der Form Breakdown eintritt, ist das die letzte Wiederholung. Danach macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, noch mehr Stimulus zu akkumulieren.
Ja.
Dafür, gut, dafür kann man dann einfach noch einen Satz später machen. Dafür kann man einfach noch mehr Trainingsvolumen anhäufen.
Nee, da bin ich aber auch ungefähr bei dir. Also wie gesagt, so bei den Mainlifts auf jeden Fall. Ja, obwohl man dann halt auch sehen muss, so was ist überhaupt schon Junk Volume und ja, weil die Range of Motion auch mit einer etwas schlechteren Technik, die ist meistens trotzdem noch gegeben, ne? Auch wenn man irgendwie einen Dead Stop hat irgendwo und da nicht mehr ganz hochkommt für eine Sekunde, aber trotzdem wird der Lift noch relativ sauber absolviert, das finde ich dann auch in Ordnung. Aber zum Beispiel bei einem, was weiß ich, Incline Cable Curl oder so, wenn man da ein bisschen mitfälscht, finde ich es nicht ganz so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also so, da gehen noch so 2-3 Reps oder so, wo der Ellbogen sich dann vielleicht doch mal ein bisschen verschiebt, aber das ist nicht so schlimm, weil, also das ist halt so meine Sicht, weil im Endeffekt könnte ich dann wahrscheinlich trotzdem noch 3 machen, wo ich dann wirklich mitschwinge, aber irgendwann bewegt sich der Ellbogen halt ein bisschen mit. So, aber das, ja, finde ich jetzt zum Beispiel sowas bei den Secondary Lifts, finde ich nicht so schlimm.
Sehe ich auch so. Da sollte man jetzt nicht die Formpolizei spielen und es gibt halt keine, es gibt halt wenig Nachteile. Du wirst dich wahrscheinlich nicht verletzen.
Nö.
Du wirst entsprechend vielleicht noch ein bisschen mehr Stimulus setzen. Ja, also.
Und es hat auch jetzt nicht so die Auswirkung aufs ZNS, ne? Das ist halt auch so ein großer Aspekt.
Definitiv.
So, du wirst nicht groß Ermüdung damit anhäufen. So, das fuckt dich dann vielleicht mal kurz ab, wo es brennt in dem Moment. Aber danach ist es halt wieder vollkommen in Ordnung. Ne? Mhm. Ist also. Ja, würde ich nicht krass ermüden, so.
Ja, also da ist halt sowieso auch etwas, was vielleicht mal eine Frage an dich ist, was ich halt oft auch als Frage von Klienten bekomme. Müssen wir unser Gesamtvolumen, also das, was ich als Gesamt bewege, ja, setze mal Wiederholung mal Gewicht über alle Muskelgruppen zum Beispiel, über eine Woche, muss das immer steigen und muss ich immer mehr bewegen über meine Trainingskarriere? Das ist halt so eine typische Frage. Wie würdest du das beantworten?
Ja, also im Endeffekt ist es wichtig, den Progressive Overload, wie du eben schon gesagt hast, über einen gewissen Zeit zu gewährleisten. Ne? Das muss nicht von Woche zu Woche sein. Zum Beispiel auch Freddy und ich, wir gehen das so an, dass wir das von Monat zu Monat eigentlich steigern. Ne? Da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Manche steigern sich über die Intensität, manche steigern sich über die Wiederholungen, manche über die Sätze, manche über die Auslastung nur. Ist ja komplett individuell. Also, aber zum Beispiel wir handhaben es so, dass wir uns über den Monat immer steigern, sodass jede Woche eine eigene Rep-Range hat. Nicht eine eigene Rep-Range, sondern eine eigene Intensität. So, und es hat auch eine unterschiedliche Auslastung und die Gewichte steigern wir von Monat zu Monat für jede Woche in dem Zyklus. So, das ist alles schon vorgeplant quasi. So, also steigere ich mich für mich quasi nicht von Woche zu Woche in dem Sinne, ne? Sondern ich schaue, dass ich in dem Zeitverlauf von dem Jahr quasi immer stärker werde. Aber in kleinen Sprüngen, aber immer stärker. So, und da muss man natürlich dann aber auch mal sehen, also so bei den Mainlifts, das ist, wie ich eben schon angesprochen habe, da muss man dann schauen, okay, werde ich stärker? Wenn ich stärker werde, ist gut, so. Und dann kann man ja immer mal wieder so einen Test machen, ob man auch die alten Gewichte mit einer verbesserten Technik bewegen kann. Ne? Und wenn man merkt, das funktioniert, dann bist du safe stärker geworden, dann hast du dich auch safe verbessert, weil das ist effektives Volumen, das du angehäuft hast, ja. Mhm. Wenn du aber merkst, du wirst nur stärker, weil du die Auslastung immer höher schraubst, ja, wirst stärker und die Form, die leidet extrem darunter, dann ist es eventuell einfach nur Junk Volume, das du angehäuft hast, und das bringt dich im Endeffekt für die Hypertrophie nicht weiter. So, ich finde, da ist schon mal der erste Faktor, das Ganze zu unterscheiden. Und dann finde ich, muss man sich auch nicht in seinen ganzen Secondary Lifts, muss man nicht unbedingt Progression erzielen. Ne? Wenn du quasi deine 4 Compounds hast oder so, deinen Squat, einfach nur Beispiele jetzt, Squat, ein Bench, eine Rudervariante und eventuell noch ein Deadlift, in welcher Form auch immer, und du wirst in den Lifts wirklich mit gleichbleibender Technik immer stärker, so, dann ist es nicht zwangsläufig nötig, außer vielleicht bei einem Seitheben überall in den anderen Lifts auch stärker zu werden. Quasi würde ich dann Beinstrecker oder so, habe ich ja eben schon gesagt, dann würde ich beim Beinstrecker halt gucken, so wie stehe ich in einem halben Jahr. So, bin ich ein bisschen stärker geworden in dem halben Jahr, dann cool, habe ich auf jeden Fall, also zu hoher Wahrscheinlichkeit, Hypertrophie erzielt. Bleibe ich gleich, kann es trotzdem sein, dass ich Hypertrophie erzielt habe. So, werde ich schlechter, muss man schauen, okay, habe ich die Technik nochmal optimieren können oder bin ich einfach wirklich schwächer geworden, so bei gleichbleibender Technik, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, weil schwächer werden die meisten nicht, sie bleiben höchstens auf der Stelle stehen, ne? Genau. Sei denn, sie verletzen sich irgendwie. Aber, jo, wie gesagt, da kann man dann schon irgendwie beurteilen, was sagt die Technik und ja, wo geht die Reise denn hin? Bei mir ist es so, dass ich eigentlich nur versuche, wirklich im Seitheben stärker zu werden noch. Also beziehungsweise bei jeder Abduktionsbewegung, jetzt nicht stupide nur beim Seitheben. Aber selbst da, muss ich ganz ehrlich zugeben, werde ich nicht viel stärker. Also weil ich immer wieder mich ertappe, so okay, beim Stärkerwerden, ja, ich fälsch irgendwie die Technik ab und es wird einfach Junk Volume. So, die Traps arbeiten mehr mit, wie ich eigentlich will. So, die Unterarme machen, was sie wollen. Ich halte das Momentum oben zum Beispiel nicht mehr lang genug, so, weil ich immer probiere, so ein kurzer Stopp bei 90 Grad zu machen. Und irgendwo verfälsche ich dann immer wieder und dann gehe ich halt nochmal runter, weil ich lieber mit weniger Gewicht effektives Volumen anhäufe, wie einfach so ein paar unsaubere Reps da am Ende vom Training noch versuchen rauszuklatschen.
Das ist ja auch so ein bisschen das, was dann immer meine Antwort gleich kommt. Also das Gesamttrainingsvolumen ist nie das Gesamttrainingsvolumen. Selbst wenn du der erfahrenste Trainierende bist, jemand, der das sehr, sehr ernst nimmt, der sich beim Training filmt, das effektive Gesamtvolumen, das sollte steigen. Das sollte definitiv steigen. Genau. Aber wir werden immer auch Volumen dabei haben, was jetzt nicht unbedingt unserem Hypertrophie-Ziel ja, netto zugutekommt, möchte ich mal so sagen. Ne? Klar, genau, werden wir bei den Mainlifts irgendwann stärker, was aber auch im Umkehrschluss irgendwann zu dem Punkt kommen kann, wo wir so stark werden, dass unser Gesamtvolumen rein für diesen Lift unter Umständen sogar sinkt, weil wir natürlich gar nicht mehr so viel ja, Volumen anhäufen können, was unter Umständen ja nach einem produktiven Hypertrophie-Reiz hätte. Dafür muss man schon sehr, sehr stark werden, aber auch das könnte das Szenario sein. Und wie du es auch schon gesagt hast, eine Progression ist halt in so vielen Mustern zu sehen oder machbar halt, wie du schon sagst. Ich habe halt meine 2 Mainlifts, in denen werde ich halt konstant stärker und auch in den Rep-Ranges und auch wenn ich es getestet habe. Und wenn ich dann meine Isolationsarbeit habe, gerade für kleine Muskelpartien, wie du es auch sagst, Seitheben etc., dort halte ich die Leistung, ja, dann ist das ja schon ein Fortschritt, weil die Arbeit, die davor stattfindet, wird ja mehr. Und dadurch habe ich natürlich schon eine Vorermüdung und ich halte trotzdem die Leistung, dann ist das ein Fortschritt. Das ist aber für die meisten einfach nicht akzeptabel, weil sie konstant in jeder einzelnen Übung, über jede Woche, über das ganze Trainingsjahr halt immer diesen Pfeil nach oben haben müssen. Und das ist halt der Trugschluss, der am Ende dieses effektive Gesamtvolumen immer unten hält. Ja, und ich mich immer aus meiner Sicht zu sehr daran aufhalte. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Gesamtvolumen in meinen Spreadsheets nicht mehr drin habe. Oder in zukünftigen Spreadsheets nicht mehr drin haben werde. Die Klienten, die jetzt zuhören, die das noch kennen, die wissen, dass das da drin. Aber in dem nächsten 3.0 werde ich das so nicht mehr machen, weil das viele wahnsinnig macht. Also die drehen durch, wenn das nicht hochgeht. Oder eine Woche 100 runter. Ich drehe durch halt. Ne?
Ja, Also ganz ehrlich, ich kenne es von mir selbst, dass ich, keine Ahnung, wenn ich dann wirklich am beim Cablefleiß bin oder so, und letzte Woche habe ich, was weiß ich, 20 mal 15 gemacht, stupides Beispiel, und dann jetzt gehen halt nur 20 mal 13, 14 so. Who cares? Also ist in dem Moment, ärgert es einen natürlich, also ärgert mich auch noch, aber ich weiß halt, dass es eigentlich unrelevant ist. Ne? Es spielt absolut keine Rolle, so, und ja, aber ich hatte auch lang an mir selbst zu strugglen, bis ich das endlich mal so ablegen konnte, ne? So, weil entweder habe ich mich dann in der Auslastungsrange komplett rausgeschossen, so dass ich sogar beim Cablefleiß gesagt habe, okay, da habe ich noch, oh, und noch zwei und noch drei halbe, aber es bringt ja einfach gar nichts. So. Das ist halt, Ermüdungsfaktor geht dann ein bisschen hoch, so, aber effektiv kommt gar nichts mehr an.
Genau.
Und das, ja, und dann, ja, aber irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dann seitdem läuft es halt auch endlich nochmal so. Also ist jetzt schon ein bisschen länger her, also jetzt nicht gerade seit einem halben Jahr oder so, aber ja, ich habe auch schon 2 Jahre so trainiert, dass ich immer noch probiert habe, so da stärker zu werden, aber spätestens nach 3, 4 Monaten musste dann so das Gewicht nochmal reduzieren, dass nochmal auf einigermaßen einer sauberen Technik bist und der Punkt kommt. Weil irgendwann sagt auch dein Kopf, okay, was mache ich hier? So, da kommt einfach gar nichts mehr an.
Ja, und also ich sehe das halt immer so ein bisschen daran, dadurch, dass du halt ja auch so viel Wissen halt im Hintergrund hast. Ja, also A, vom ganzen Trainings, von der Strukturierung über deine Physiotherapeutenausbildung. Je mehr man das ganze Wissen dahinter sich, dieser Kontext immer weiter vergrößert, desto, wie soll ich das sagen, desto vernünftiger wird man halt auch mit der Ausgestaltung seines Trainings und mit dem, was man halt wirklich macht. Einfach weil da Wissen wieder oder ne, mehr Bewusstsein schafft. Das ist halt auch vielleicht was, was man den Zuhörern vielleicht nochmal so mitgeben kann. So das Thema der intramuskulären Aktivierung und der intermuskulären Aktivierung, das sind für mich immer so zwei Faktoren, die ich im Coaching halt immer sehr, sehr gerne einfach so den Klienten erkläre, was das ist. Also wie stark kann ich eine einzelne sozusagen motorische Endplatte, also eine Muskelfaser, sagen wir es mal leichter gesagt, wie stark kann ich sie aktivieren, in welchem Maße, ne, wenn wir mal von 100% ausgehen, wie stark kann ich das? Das heißt, intramuskulär, wie viel Aktivierung habe ich halt, ne? Und das kann auch ganz unterschiedlich sein, ob ich nur 100 Kilo bewege oder 80 Kilo bewege, je nachdem, genau, wie ich es halt ansteuern kann. Ne? Und das ist ein Faktor. Und die intermuskuläre Koordination, das heißt, das Zusammenspiel verschiedener Muskelpartien oder sozusagen Muskeln, die in der Bewegung arbeiten, auch das kann ich erstmal viel besser ausprägen. Und dann kann ich auch stärker werden. Ne? Und das sind so zwei Faktoren, wenn man die so ein bisschen immer im Hinterkopf hat, dann wird man sein Training vielleicht ein bisschen anders gestalten.
Ja, auf jeden Fall. Also, es ist aber, ja, ich finde, es sollte auch kein Ziel sein, in allen Mainlifts, in allen Secondary Lifts irgendwie sein Gewicht zu steigern. Also, ne, auch da immer probieren, 2,5 Kilo stärker zu werden. Aber das finde ich, das ist halt so eine Sache, die wurde von YouTube halt falsch propagiert. Also, das habe ich so mitgenommen, weil ich wurde auch ja ein bisschen so durch YouTube auch groß und kam da auch erstmal auf das OKUK und auf die Progression machen und Volumen anhäufen und dies und das so. Aber das ist da, finde ich, lange Zeit untergegangen. Und dann, als es irgendwann dann angesprochen wurde, so, da war es schon zu spät, weil zu viele Videos im Internet schon waren, die es nicht erwähnt haben. So, ne? Dann kommt dann ein Video nochmal, aber die Übung wie Beinstrecker, Butterfly, die sollte man vielleicht nicht immer steigern, so, das ist auch okay, wenn die dann so bleiben. Ja, aber das kam dann halt, nachdem schon in Relation 30 andere Videos draußen waren, die gesagt haben, immer stärker werden, überall und bei jeder Übung. Und ja, ne, also, das finde ich auch, weil viele halt von uns auch, oder gerade im jetzigen Zeitalter mit YouTube halt auch groß geworden sind, so ein bisschen, ne, was auch gar nicht schlecht ist, weil sonst wäre wahrscheinlich niemand auf einer Zweierfrequenz oder einer Dreierfrequenz würde überhaupt versuchen, den Progressive Overload wirklich ein bisschen zu planen. Also an sich ist das alles ja gut, ja, was da kam, und dass man auch sich nicht immer bis ins Ausschießt und in die Technikvideos, aber Also das ist so ein Punkt, der ist, glaube ich, ziemlich untergegangen in der Zeit. So, und da trainieren sich manche tot ohne Coach.
Genau, und das ist, also was heißt genau, das ist halt etwas, was durch ja, die YouTube-Education, wenn man das so nennen will, ja, so ein bisschen, wie du schon sagst, es ist halt sehr stark in den Vordergrund gerückt worden und es ist bis dato wahrscheinlich bei vielen immer noch im Hinterkopf etwas, was immer so, als wenn hier jemand so sitzt und sagt so, ach, mehr Gewicht, sonst nicht mehr Masse, sonst wirst du keine Kante so, ne? Das, ich stelle mir das immer vor, als wenn da so ein kleiner Mensch sitzt und sagt, komm, mach, das geht noch, komm, wir müssen immer mehr. Prinzipiell ist dieser Mechanismus sicher einer, der irgendwie vonnöten ist, aber man sollte es halt, um das vielleicht so ein bisschen abzuschließen, immer so planen, dass man halt seine Strategien im Training von Intensität, Volumen und Frequenz so plant, dass man halt objektiv Langzeitprogression irgendwie messbar machen kann. Ja, und wenn es halt ganz kleine Schritte sind, dann sind es halt ganz kleine Schritte. Und ich bin tatsächlich immer so ein Freund davon, ich feiere das sogar immer, wenn die Schritte klein sind. Also so blöd es sich halt anhört. Sowohl was jetzt Kraftzuwächse sind, was jetzt Hypertrophiezuwächse sind, was jetzt Fettreduktionen bei meinen Personal Training Kunden sind halt. Ich finde es halt immer, ich feiere es immer mehr, komischerweise, vielleicht einfach aus Erfahrungswerten heraus, wenn diese Schritte halt kleiner sind, aber konstant und von Woche und Monat und halbes Jahr und Jahr zu Jahr, weil ich einfach dann glaube, dass das halt über den langen Zeitraum ein besseres Ergebnis haben wird, ja, ist meine Meinung, als der kurzzeitige Riesenprogress, wo einfach zu viele Systeme im Körper dranhängen, die vielleicht dann in der Entwicklung einfach nicht hinterherkommen oder es irgendwann da eine Problematik entstehen könnte.
Ja, macht aber schon Sinn. Also würde ich jetzt nicht so abstreiten, dass das so ist. Also vor allem, weil es halt auch bei dir dann im Endeffekt wieder Erfahrungswerte sind, ne? Das sind ja Werte, die du über den Zeitraum gesammelt hast und so, und das sind eigentlich schon wichtige Erfahrungen, und dann hast du auch das Recht, das zu beurteilen, so.
Ja, das ist halt immer, also, man ist heutzutage, man wird natürlich vorsichtig in seinen absoluten Aussagen, aber ich bin da mittlerweile auch relativ schmerzbefreit, was das angeht. Man kann über alles diskutieren, das ist ja das Interessante auch in dem Sport. Ja. Und im Moment auch so eine Diskussionskultur hat man jetzt ja auch gesehen mit Lyle und Mike. Das bringt den Sport ja nur nach vorne, wenn man über alles reden kann und auch kontrovers über alles reden kann. Ich finde es halt super cool, dass mittlerweile einfach Persönlichkeiten in dem Sport da sind, die vielleicht kontrovers das Ganze behandeln, aber immer auf einer Ebene, die den Sport weiterbringt. Ne? Das macht halt Spaß. Ne? Jetzt klingelt das Telefon hier, professionell. So, zack. Das schneide ich nicht raus. Da ruft schon wieder die Autowerkstatt an, die wollen wieder noch mehr Geld von mir. Um mal ganz off-topic zu sein. Ja, cool, Daniel. Ich würde sagen, wir haben jetzt 1:16. Ist schon wieder ein guter Zeitraum. Hast du sonst noch irgendwelche abschließenden Worte zum Thema Progression?
Ich denke, das haben wir jetzt eigentlich ganz gut auseinandergenommen. Haben wir alles ganz gut. Mit allem. So auf jeden Fall die wichtigsten Sachen, so, auf die man achten sollte, haben wir jetzt auf jeden Fall besprochen. Ich denke, da wird sich der ein oder andere auch vielleicht ein bisschen Arsch beißen, dass er es jetzt gemacht hat die ganze Zeit, ne? So, weil es werden bestimmt noch viele sein, die probieren sich in jedem Lift irgendwie mindestens um eine Rap oder einen Satz oder ein bisschen Gewicht zu steigern. Aber sollte ja auch alles irgendwie immer in Relation bleiben, ne?
Genau. Ist ja bis zu einem gewissen Maße auch immer möglich, ne? Wenn ich anfänglich in dem Sport bin, ist es halt alles noch möglich, aber es wird halt langsamer werden und irgendwann werden die Progressionsfenster halt eher Mesozyklen sein als Wochen vielleicht etc. Und da muss man sich dann mit abfinden und trotzdem das Beste draus machen. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, was wir auch vor dem Podcast besprochen haben. Ich glaube, die erfolgreichsten Menschen in diesem Sport sind halt die, die trotzdem immer ins Training gehen und es einfach machen. Einfach stumpf die Arbeit reinstecken, stumpf in dem Sinne, weil es halt auch nicht immer Spaß macht, weil es halt auch nicht immer vorangeht, weil es auch manchmal einfach macht man vielleicht mal keine weniger Lust dran hat, weil das halt keine Einheit ist, wo man jetzt einen guten Pump hat, wo man Progression hat. Aber man häuft die Arbeit halt einfach an über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Und das wird einfach, das wird deine Physik halt komplett verändern. Das wird am Ende das Bild bringen, was dich einfach vom, ja, von dem unterscheidet, von dem du mal angefangen hast halt, ne? Wo du halt gesagt hast, ich will irgendwann mal so aussehen. Dann kommt so der Zeitpunkt nach 5 Jahren, wo du sagst, da komme ich nie hin. Und dann kommt vielleicht der Zeitpunkt nach 20 Jahren, wo du sagst, ah, ich bin doch hingekommen. Weißt du? Also das ist so ein interessanter Erfahrungswert, den ich mal so für mich gemacht habe. Ich habe mit dem Sport angefangen und ich hatte immer so ein Bild vor Augen. Das war so ein Bild, weiß ich nicht, von irgendeinem Lehrbuch. So. Das war so ein, ja, eher so ein Sixpack-Model. Der war schon ganz gut, hatte schon ganz gut was drauf. Aber da habe ich so gesagt, so werde ich nie aussehen nach 3-4 Jahren. So, das schaffe ich einfach nicht. So, das ist natural nicht möglich. So damals war das auch so die Phase, ne? Und wenn ich heute halt gucke, dann bin ich drüber hinausgekommen nach 12 Jahren jetzt oder so. So, das, ne? Also man darf die Zeit nicht unterschätzen. Das mal so als Essenz des Ganzen. Daniel, vielen Dank, dass du wieder da warst. Wenn die Leute sehen wollen, wie du jetzt ohne T-Shirt aussiehst, wo kann man dich sonst noch so finden, wenn man mehr von dir hören und sehen will?
Ja, also wie immer, ich bin bislang immer noch nur auf Instagram, aber da eigentlich relativ konstant am Posten und am Tun. Name Daniel KBK _, alles klein geschrieben. Und ja, da kann man mich gerne mal besuchen.
Würde ich sagen.
Und bei Fragen natürlich auch einfach schreiben. So, manchmal dauert es ein bisschen, bis ich antworte, weil halt teilweise schon viele Fragen sind und der Alltag ein bisschen vollgepackt ist. Aber ich probiere eigentlich weitestgehend immer so schnell wie möglich dann Feedback zu geben.
Werdet ihr alles unten in der Beschreibung finden oder in den Shownotes? Ich bin völlig der Amateur, was das immer noch angeht. So Podcast Folge 33, so wie heißt das? Shownotes. In den Shownotes könnt ihr das Ganze finden und Daniel dann mal bei Instagram besuchen.
Ich denke, jeder weiß ja, was gemeint ist.
Ne? Ja. Ich versuche das dann immer so professionell zu machen, aber es läuft noch nicht so ganz. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du wieder hier gewesen bist.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ich wünsche dir die besten Gains für den nächsten Wettkampf und wir werden das beobachten und wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Dankeschön, Arne. Wir sehen uns.
Adios. Ciao.